Wir werden uns heute Morgen intensiv mit dem Einfluss der Frankfurter Schule auf unser Denken bis heute beschäftigen. Und wir haben gestern gesehen, dass die 68er-Bewegung weltweit fasziniert war von kommunistischen Befreiungsbewegungen. Und es war so, dass damals in Deutschland es gab eine Schule, die nannte sich die Frankfurter Schule, da komme ich gleich noch tiefer zu, die sich damit beschäftigt hat, nicht den Marxismus, wie er schon existierte im Ostblock, das war nicht so attraktiv, sondern das nochmal tiefer zu denken. Und wenn ich das jetzt Neomarxismus nenne oder Neue Linke, dann ist es nicht so, dass das einfach alles neu war, sondern dass es im Grunde genommen eine Weiterführung des Marxismus war, die Gedanken genommen hat, aber hineingedacht hat in noch ganz andere Bereiche, in die vorher noch nicht gedacht wurde, nämlich in die ganzen kulturellen Bereiche. Die 68er-Bewegung zählt sich also zu der Neuen Linken. Und wir hatten gestern gesehen, das Ziel war die Schaffung einer neuen Welt, nicht nur einer neuen Welt, sondern die Schaffung eines neuen Menschen. Und die Problematik von Sünde und Trennung von Gott gab es nicht. Es gab aber ein Problem, was sie benannt hatten. Das nannte sich dann die sogenannte Entfremdung. Also jeder Einzelne ist entfremdet von sich selbst, er ist innerhalb der Familie entfremdet, er ist in den sexuellen Beziehungen entfremdet, er ist in den sozialen Beziehungen entfremdet. Und es galt, diese Entfremdung aufzuheben. Gott nennt das Sünde. Sünde gab es nicht. Aber es gab doch ein Problem. Und um das aufzuheben, hat die Neue Linke dann gesagt, wir wollen jetzt nicht eine Partei sein, wir wollen eine Bewegung sein. Wir wollen durch Aktionen verändern. Nicht mehr die Arbeiterklasse war das handelnde revolutionäre Subjekt, sondern die jungen Intellektuellen, eben die Studenten, haben sich als die Avantgarde betrachtet, haben sich als die Triebkräfte der Revolution angesehen. Und unter diesen Triebkräften, die treibende Kraft, war der Sozialistische Studentenbund Deutschlands, der SDS, mit seinem Führer Rudi Dutschke. Und die Ideengeber waren auf der einen Ebene, also es waren alles die Klassiker der Kommunisten, die kommunistische Ideologie mitgeprägt haben. Das war Marx, Bakunin, Luxemburg, Lukács, aber nicht nur, sondern dann kam dazu die ganze Gesellschaftstheorie der Frankfurter Schule und die Sexualtheorie von Wilhelm Reich. Da kommen wir jetzt dann tiefer noch zu. Und der SDS hatte deswegen auch so viel Zulauf, weil er eine Opposition gegen die damaligen Notstandsgesetzplanungen organisierte. Wir sind ja immer noch in den 60, also zwischen 60 und 70 in den Jahren, noch nicht so lange nach dem Krieg. Und die Demokratie war noch sehr jung. Und da wurde angedacht und sie hatten die Notwendigkeit gesehen, man muss doch vorsorgen für Notstand, dass der Staat auch wehrhaft ist. Wir müssen Gesetze erlassen. Aber diese Notstandsgesetze, das war so ein Triggerwort, denn schließlich war damals Hitler durch Notstandsgesetze an die Macht gekommen. Und die Gefahr, die gesehen wurde, war, die Demokratie wird gleich wieder abgeschafft. Und dagegen sahen die Studenten und diese linke Bewegung die Notwendigkeit, wir müssen eine außerparlamentarische Opposition bilden, die nannte sich damals APO. Und das Wort oder das, was alle, diese ganze Bewegung in Deutschland, das ist das Spezifische in Deutschland, so motiviert hat, war kein zweites 33. Nicht nochmal Faschismus. Nicht wieder Auschwitz. Aber die Mittel und die Wege dazu, das ist jetzt genau das Thema. Sie hatten ja gesehen, die Väter haben sich irgendwie mit dieser Vergangenheit nicht wirklich auseinandergesetzt. Im Gegenteil, das war so in den 50er Jahren, damals herrschte ja ganz stark dieses Schlussstrichdenken vor. So, also wir wollen jetzt mal ein Ende der Entnazifizierung haben, die ja damals noch war, ja. Und das soll jetzt mal alles aufhören und wir wollen nach vorne gucken und aufbauen und so. Und überall waren die NS-Täter. Die waren in der Regierung, die waren in der Justiz, überall saßen sie ja noch. Ja. Und nichts war bewältigt. Und erst 1960, Anfang 1960, fing man an, in der ganzen Gesellschaft zu spüren, da muss noch was geschehen, wir haben eine unbewältigte Vergangenheit. Und dann begannen öffentliche Debatten. Und die wurden auch ganz stark ausgelöst durch viele antisemitische Anschläge, die es damals gab. Und so merkte man, wir müssen uns doch damit auseinandersetzen. Und es kam dann gleich Anfang der 60er Jahre, 61, 62, kam es zum Eichmann-Prozess in Jerusalem. Und 1964, 65 fand in Frankfurt der Auschwitz-Prozess statt. Und in den Jahren 1968 gab es so viele NS-Prozesse in Deutschland wie nie zuvor. Das heißt, ab 1960 wurde begonnen, dass auch sozusagen, es ging in die Öffentlichkeit. Man konnte ja diese, von diesen Prozessen lesen. Man konnte sie teilweise im Fernsehen mitverfolgen. Und dadurch ging das in die, also praktisch war das überall auch Thema. Ich erinnere mich auch in meiner eigenen Familie, dass die Dinge dann plötzlich wieder Thema wurden. Ja? Und genau das, weil es dann eben wieder auch Thema wurde in der Familie. Und es gab dann auch so einen amerikanischen Holocaust-Film, der ging dann durchs Fernsehen in mehreren Folgen. Und ich erinnere mich noch, wie meine Eltern völlig, also meine Mutter, wie gesagt, die war dann völlig entsetzt, als sie dann sah, was geschehen war, und das war Thema, und da wurde auch am Esstisch noch diskutiert zu Hause. Und wir Kinder haben natürlich dann unsere Fragen gestellt, und so ging das überall. Da wurden die Fragen gestellt. So, und die Eltern hatten eben keine Antworten drauf. Und dieses so, das hat niemand gewusst, wie gesagt. Und die Studenten begannen eben sich auch ganz stark damit auseinanderzusetzen, und die ganze Uni war durchsetzt mit braunen Professoren, und viele Professoren waren NS-belastet. Und die große Frage war ja, wo kriegen wir denn nun eine Antwort her? Für die Studenten war das eine große Frage, die wollten intellektuell auch eine Antwort haben. Und jetzt kommt eine ganz richtige Tragik, ich empfinde es echt als eine Tragik. Die Studenten sahen als die einzig Glaubwürdigen, die ihnen eine Antwort geben könnten, jüdische Professoren. Und es gab in Deutschland, und die jüdischen Professoren gehörten zu der Frankfurter Schule. Die Frankfurter Schule bestand schon vor Hitlerzeiten, war gegründet worden als von einem jüdischen Multimillionär, der hatte das Geld gegeben, und zwar explizit mit dem Auftrag, die Förderung marxistischer Ideen. Und es sollte eine wissenschaftliche sozialistische Theoriebildung geschehen an diesem Institut. Der Marxismus sollte weiterentwickelt werden. Eine philosophische Weiterentwicklung sollte gefördert werden. Und er sollte sich abgrenzen. Und da ist auch für uns so die Problematik, weil das wurde ja dann auch geglaubt, dass da eine Abgrenzung wäre von dem Ostmarxismus. Und diese Lehren, die da entwickelt wurden, wurden genannt die kritische Theorie der Frankfurter Schule. Kritisch deshalb, weil sie eine kritische Überprüfung der marxistischen Philosophie sein sollten und diese eben aktualisieren sollten. Und sie vereinte jetzt noch Dinge, das hatte Marx überhaupt nicht auf dem Schirm. Psychoanalyse von Sigmund Freud, politische Ökonomie von dem Marx, dann Philosophie, es wurde weitergedacht in Kunst, in Musik, in alle sozialen Bereiche hinein. Und ich habe vergessen, mal die zu blicken. Diese Professoren mussten dann emigrieren. Das kollidierte natürlich mit dem Nationalsozialismus, der Kommunismus, und sie gingen alle in die USA. Und zurückkehrte dann Horkheimer und Adorno 1951. Und die Grundlage ihres Denkens war eben letztendlich das, was wir schon gehört haben gestern, Humanismus, Christentum war eine Lüge und Gott wurde definiert als eine falsche Hypothese. So hat der Mensch falsch gedacht. Und das Anliegen und das, was die Frankfurter Schule erreichen wollte, war eine neue Wahrheit über die Welt, über den Menschen, in allen Bereichen zu denken und hineinzubringen. Und es war ein Ziel, und da unterscheidet sich das auch so ein bisschen von dem Marxismus der alten Schule, der Neomarxismus wollte den Menschen weitestgehend in eine Selbstbestimmung des Einzelnen bringen und jegliche Art von Herrschaft sollte abgeschafft werden. Von daher war so eines der Ziele, der Einzelne sollte ein kritisches Verhalten hervorbringen, der sollte darin trainiert werden. Kritik sollte das Kampfmittel werden, mit dem man dann seine ideologischen Interessen durchsetzen konnte. Und ganz klar, Gott wurde absolut entthront und eingesetzt wurde der Mensch. Das ist ja auch schon in der philosophischen Entwicklung gewesen, die wir gehört haben. Aber Habermas, der also zu den Leitern, zu den bedeutenden Direktoren gehörte, formulierte das eben, dieses Gott ist nur eine Hypothese. Die prägenden und bis heute sehr berühmten Namen der Frankfurter Schule sind Max Horkheimer, also das ist jetzt die erste Generation, die das geprägt hat, Friedrich Pollock in der Ökonomie gedacht, Leo Löwenthal, Literaturwissenschaft, und da merkt er, die gehen in alle Bereiche hinein. Erich Fromm, Psychoanalyse, Herbert Marcuse, der blieb in den USA, als die emigriert sind, und prägte von den USA aus ganz Amerika, die ganze Rebellion in Amerika auch wurde geprägt von Marcuse. Also wir haben da auch nochmal was exportiert nach Amerika. Und natürlich, es wirkte wieder zurück zu uns, denn Marcuse kam dann auch zwischendurch zurück nach Deutschland und hatte hier starken Einfluss auf die Studentenbewegung in Deutschland. In der zweiten Generation ist das Jürgen Habermas, Alfred Schmidt und der Oskar Negt. Die sagen nicht alle uns was, aber einige Namen haben wir alle schon gehört. Ja. Ganz wichtig ist jetzt diese Rolle von dem Herbert Marcuse. Der ist, also es ist auch immer wieder interessant, wie Berlin da eine Rolle spielt. Der ist in Berlin geboren, ist auch in Berlin später begraben worden schließlich. Und der ist dann 1964, ist er also Professor für Politikwissenschaft in Kalifornien, ja, Berkeley-Universität da gewesen. Dieses Nest, von dem ich gestern erzählt habe. Und 1965 kriegt er eine außerordentliche Professur an der Freien Universität in Berlin und er verbrachte dann zwischen 67 und 69 mehrere Monate in Europa und hielt Vorträge und Diskussionen mit den Studenten und hat einen großen Einfluss auf die Studenten. Ja, er hat das also wirklich so, ja. Es war seine Hauptaufgabe, des revolutionären Materialismus, wie er erklärte, den Menschentypus freizulegen und zu befreien der die Revolution will, der die Revolution haben muss, weil er sonst zusammenbricht. Überlegt euch mal das Menschenbild, was dahinter steht. Ja? Der Mensch kann nur noch existieren als der permanente Revolutionär. Also als der permanente Rebell, als der permanente Losgelöste von allem. Und wenn er das nicht mehr lebt, womit er sich ja selber tötet, dann bricht er zusammen. Und dass der Mensch offensichtlich am Zusammenbrechen war, hat er schon richtig erkannt. Bloß das Mittel nicht. Aber das ging in die Köpfe der Studenten. Das hat sie geprägt. Das revolutionäre Sein. Jürgen Habermas hat dann den Lehrstuhl von dem Horkheimer 1964 übernommen und er wurde der Mentor des SDS. Und warum hat es die Studenten so zu dieser Frankfurter Schule gezogen? Weil die große Frage war, wie verhindern wir Auschwitz? Wie verhindern wir nochmal einen Faschismus? Was können wir tun? Ist ja auch eine berechtigte Frage. Es hatte ja bis jetzt keiner eine Antwort gegeben. Und jetzt bekamen sie eine Antwort, die für immer etwas geschlossen hat, in dem diese geglaubt haben. Sie bekamen nämlich die Antwort, dass es an der falschen gesellschaftlichen Ordnung des Kapitalismus liegt, dass es zum Faschismus gekommen ist. Und Horkheimer hatte ein Buch geschrieben über Juden und Europa, und da hat er ganz früh eben Kapitalismus und Faschismus miteinander verknüpft und hat gesagt, so, der Grund für Auschwitz liegt in einem Vernichtungswillen, den diese falsche gesellschaftliche Ordnung aus sich selber heraus produziert. Also nicht der Mensch ist sündig und weil er rebelliert gegen Gott, passiert das Böse, sondern die Gesellschaft ist sozusagen das Sündige, ist schuld und sie produziert einen Vernichtungswillen. Da haben wir schon mal gleich keine Verantwortung mehr. Bin schon mal frei. Ja, ist ja nicht meins. Das Sein bestimmt ja das Bewusstsein, das hat man ja gestern gehört. Also es heißt, wenn das von außen kommt und ich werde sozusagen dazu gezwungen, ich werde in einen Vernichtungswillen hineingebracht, ja, dann ist ja die einzige Möglichkeit, dem zu entrinnen, dass ich diese Ordnung zerstöre, damit ich nicht in diesen Vernichtungswillen wieder reinkomme. Es hat ja, und ihr merkt, glaube ich, eine Lüge. Und das müssen wir für uns alle auch immer wieder hinterprüfen. Glaube ich, eine Lüge und der Feind ist ein Lügner und ein Mörder von Anbeginn an. Er kann gar nichts anderes. Es ist sein eigenes, sagt Jesus. Er lügt. Punkt. Aber er belügt uns oft so trickhaft, dass wir es nicht gleich merken. Haben wir aber eine Lüge geglaubt, dann baut sich darauf auf ein ganzes Gedankengebäude. Wir wundern uns manchmal, wie Leute so schnell vom Glauben abfallen können. Wir wundern uns, wie gestandene Leute plötzlich in Irrlehren reinkommen. Und das kann so rasant schnell gehen. Die waren heute noch Bibellehrer und eine Woche später können die schon in einer Sekte gelandet sein, weil sie haben einen Gedanken der Lüge aufgenommen, haben ganz schnell das ganze Gebäude, was sich darauf baut, aufgenommen und sind weg vom Fenster. Weil wenn ich die Lüge geglaubt habe, kann ich nicht mehr die Wahrheit erkennen. Ich muss sie erstmal wieder mich lösen von dieser Lüge. Und den Zusammenhang müssen wir sehen. Der Feind arbeitet immer über Lügen. Und er hat es geschafft, ganz trickreich. Letztendlich das, was das Verlangen war, wir wollen doch das nicht mehr machen. Seine Lügenantwort zu geben, denn er will uns nicht frei haben, er will uns gebunden haben. Und wenn wir nicht die eine glauben, dann kommt er mit der nächsten. Haben wir Hitler geglaubt und haben dann gedacht, so, das wollen wir nicht mehr, da bot er dann den Kommunismus an. Ja? So, neue Lösung seiner Variante. Und jetzt kommt was ganz Schlimmes. Der Rudi Dutschke, der war im Grunde genommen christlich sozialisiert. Der hat sich auch immer selber als Christ definiert. Nichts begriffen vom Evangelium in der Tiefe. Das ist wirklich tragisch. Der sagte dann, meine christliche Scham über das Geschehene war so groß, dass ich es ablehnte, weitere Beweisdokumente zu lesen und mich mit einer allgemeinen Erkenntnis zufrieden gab. Der Sieg und die Macht der NSDAP, das Entstehen des Zweiten Weltkriegs, ist von dem Bündnis zwischen NSDAP und den Reichen, dem Monopolkapital, nicht zu trennen. Er sagt, dass ich mich damit zufrieden gab. Eine sehr ehrliche Antwort. Er hat nicht mehr weiter suchen wollen. Es war zu schmerzhaft, es war zu schambelastet und es gab plötzlich eine Antwort. Eine Antwort, die sagte, du musst dich jetzt nicht mehr beschäftigen mit der Aufklärung der Morde an den Juden. Du musst da gar nicht mehr hingucken. Es muss die Revolution her. Es muss gelingen. Die Revolution ist das, was jetzt dran ist. Und Götz Ali, der selber ist ein Geschichtsforscher, der selber sehr stark in der 68er-Bewegung drin war, der sich dann sehr kritisch damit jetzt auseinandergesetzt hat, der schrieb, die 68er, die suchten Strategien, um den Schuldzusammenhang der nationalsozialistischen Verbrechen zu entrinnen. Und die Studenten folgten einem Schutzreflex. Sie verschlossen ihre Augen vor dem Unerträglichen. Und das ging natürlich umso besser, wenn man ihnen eine Lösung anbietet. Und jetzt müsste man die trickreiche Sache des Feindes. Jüdische Professoren, sie bringen den Marxismus. Und sie sind die Einzigen, die glaubhaft scheinen. Also es ist auch schier, wo man denkt, wow. Und die Kirche hatte ihnen keine Antworten gegeben. Das müssen wir festhalten, bis die Kirche schließlich sich zu einem Schuldbekenntnis durchrang. Das dauerte. Und wie tief das ging, war, wenn man die ganze Geschichte sich anguckt, wie das lief, auch sehr zu bezweifeln, dass das so sehr aus der Tiefe des Herzens bei allen kam. Und man hatte das jetzt gefressen. So, also Gesellschaft muss weg. Und jetzt muss man aber noch mehr tun. Denn der Neomarxismus hat nicht nur gesagt, so, wir müssen jetzt also irgendwie die Arbeiter aktivieren, wir müssen die ganze Gesellschaft umformen. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen. Ein neuer Mensch muss her. Denn irgendwas ist in der Psyche der Menschen auch nicht so richtig. Und deswegen wurde die Erziehung nach Auschwitz gefordert von Adorno. Und das bedeutete, man muss jetzt den Menschen mal so hinkriegen, dass sich das nicht wiederholt. Und wie schafft man denn das? Und da hatte man eine Analyse. Die bürgerliche Familie ist die massenpsychologische Grundlage des Faschismus. So, wir hatten ja schon im Marxismus gesehen, bürgerliche Familie muss abgeschafft werden. In dem ganzen Denkgebäude war Familie ein Feindbild. Und in der Familie wird nämlich ein autoritätshöriger Mensch erzogen. Und der stört. Wir müssen einen erziehen, der nicht mehr auf die Autoritäten hört, der sich den Autoritäten verweigert. Einen anti-autoritären Charakter müssen wir formen. Und das wurde weitergedacht dann im SDS bei den Studenten. Und es ging um die Zerschlagung der bürgerlichen Familie. Denn wenn die diesen Charakter produziert, muss man jetzt was dagegen setzen. Und der Marcuse hat also dann gesagt, der anti-autoritäre Charakter, der verweigert sich den gesellschaftlichen Erwartungen. Und er lebt, und jetzt kommen wir zu einem neuen Punkt, der uns bis heute prägt. Er lebt nach dem Lustprinzip. Also das gab es bei Marx noch nicht, das Lustprinzip. Das war neu. Der verweigert sich und er lebt nach dem Lustprinzip. Und die Familie ist ja jetzt nur kultureller Kitt für das abzuschaffende System. Deswegen muss der neue Mensch auch außerhalb der Familie erzogen werden. Kollektiverziehung ist dann ein geeignetes Instrument. Wir haben dann die antiautoritäre Erziehung, die sich ja dann, die wurde ja ganz populär. Die antiautoritäre Erziehung hat den Ziel, Erziehung zum Ungehorsam. Es war ganz klar eine Erziehung zur Bindungslosigkeit. Und es war eine Erziehung, die Identität, die ich ja nur finde in der Bindung an Vater und Mutter. Ein Kind hat in sich noch keine Identität. Ich muss das im Gegenüber erfahren, im Dialog, in dem Miteinander, auch in dem Miteinander mit Gott erfahren wir, wer wir sind. Er sagt uns, wer wir sind. Darüber kriegen wir Identität. Und es gab damals so ein bekanntes Kinderladenlied, es gab so eine Schallplatte, die Banane ist krumm. Und da steht dieses fürchterliche Zitat, das sangen die Kinderlied. Du sollst Vater und Mutter ehren, wenn sie dich schlagen, sollst du dich wehren, wenn sie um die Ecke glotzen, sollst du sie in die Fresse rotzen. Das hat die Kinder in den Kinderläden geprägt. Das mussten die fressen, bis sie selber gekotzt haben. Und die eine Frau, die gestern, die ich da zitiert hatte, die Sophie Dannenberg, die beschreibt das drastisch, wie sie richtig gekotzt hat. Wie ihre Eltern sie zu Dingen gezwungen haben, wo das innere Kind gesagt, das will ich alles nicht. Und es ging weiter, die Erziehung des neuen Menschen durch die sexuelle Revolution. Und das Ziel war, wir zerbrechen die Moralvorstellung über Sexualität. Und diese sexuelle Revolution hat wieder ihre Wurzel im Marxismus. Es war natürlich möglich, weil es die Antibabypille gab, war es eine Möglichkeit, auch einfach mehr auszubrechen aus bestimmten biologischen Sonstgegebenheiten. Ja? Und es gab den Psychologen und Sexualforscher Wilhelm Reich, der war auch wieder in Berlin und emigrierte 1933. Er war Kommunist und er arbeitete an einer Verbindung von Psychoanalyse und Marxismus. Die Studentenbewegung hat den neu entdeckt. Ich erinnere mich selber, ich habe ja dann studiert, auch an der Pädagogischen Hochschule, der Wilhelm Reich, der wurde verteilt in lauter Raubdrucken. Ich habe selber den Wilhelm Reich gelesen, viele Sachen von ihm, fand ihn etwas schräg, aber der wurde gelesen, und zwar in Massen gelesen. Und der wurde von den Studenten richtig hervorgehoben. Und eines seiner Texte, seiner Bücher hieß Die sexuelle Revolution. Und da sagte er drin, die Religion ist nur ein Produkt gehemmter Sexualität. Also wenn die Sexualität nicht mehr beschnitten wird, dann gibt es auch keine Religion mehr. Und die natürliche Geschlechtlichkeit ist der Todfeind der Religion. Wenn ich die mal loslasse, dann bin ich die Religion los. Deswegen ist die sexuelle Befreiung das Ende der Religion. Ja, was habe ich dann? Dann habe ich den Gott Sexualität, den ich anbete. Und den haben wir dann gekriegt. Das ist im Grunde genommen so eine Art Dionysus-Kult. Es drehte sich alles nur noch um Phallus, um Orgasmus und um Sexualität. Und das wurde angebetet und es ist bis heute so. Die Sexualität wurde von ihm praktisch dadurch vergöttlicht. Und jetzt kommt noch, jetzt wird es richtig schräg, jetzt kommt noch die Variante hinzu, die er eben propagierte. Wie überwinde ich den Faschismus? Das war ja immer noch die Frage der Studenten. Nach dem Reich bekämpfte man sie durch eine sexuelle Revolution. Nicht mehr die Triebe unterdrücken, die ausgelebte Sexualität bewirkt die Freisetzung des Menschen zur Revolution. Und die Faschismustheorie, die er hatte, war, der Faschismus konnte nur entstehen, weil autoritär die Triebe unterdrückt wurden. Habe ich den Menschen mal sexuell befreit, gibt es keinen Faschismus mehr. Das war eine sehr attraktive Theorie für die Studenten, besonders für die männlichen. Denn jetzt war ja die ausgelebte Sexualität ohne Grenzen der entscheidende Schritt zur individuellen Selbstverwirklichung und der Geschlechtsakt war ein Klassenkampf. Er war revolutionär. Die Erziehung des neuen Menschen und gerade eben auch in diesen sexuellen Bereichen ging dann in Kinderläden vor und in den Kommunen. Und es war ja klar, den neuen Menschen kann ich jetzt nicht in der Familie erziehen und schaffen. Wir schaffen ja auch alles neu. Und um den neuen Menschen hervorzubringen, muss ich ganz früh an seine Sexualität ran. Die kindliche Sexualität, das war Programm, sollte explizit gefördert werden. Und sie sollten dadurch zu Menschen werden, die Autoritäten widerstehen können. Und das öffnete den Perversionen Tür und Tor. Es wurden die Lehren von dem Wilhelm Reich und von dem Herbert Marcuse umgesetzt. Denn der Herbert Marcuse hat das auch so ganz stark propagiert. Ja? Der sagte, dass wir müssen das Leistungsprinzip zerstören und der erlöste Mensch ist dann erlöst, wenn er von seinem Ich erlöst ist und dann kommt er zur Ruhe. Und deswegen, um das zu erreichen, muss man alles freigeben an sexueller Perversion auch, ja? Denn die Urbilder der Freiheit sind, wenn wir ganz und gar machen können, was wir wollen mit unserer Sexualität. Und das war das Ziel der sexuellen Revolution. Und sie propagierten, dadurch wird der neue Mensch geschaffen, dadurch wird Auschwitz verhindert, dadurch werden wir zu den besseren Menschen, dadurch gibt es keinen Faschismus mehr und. Und wir können manchmal, wenn man die Gedanken jetzt so sieht, denkt man, haben die nicht irgendwie ein bisschen nachgedacht? Nein, sie haben nicht nachgedacht. Die Gesellschaft wurde richtig infiltriert mit diesem Denken, es wurde aufgesaugt. Und es ging bis in den Staatsapparat hinein. Die Kinder in dieser Zeit sind ja wiederholt missbraucht worden. Es kommt ja jetzt alles an die Oberfläche. Und das Krasse ist, in Berlin ist zum Beispiel rausgekommen, dass der Senat, das Jugendamt, hat Kinder Pädophilen zur Erziehung anvertraut. Und zwar als Experiment, weil ja der neue Mensch geschaffen werden sollte. Die könnten denen dann doch richtig helfen, dass sie sexuell befreit werden. Und wie unmenschlich inzwischen der Blick auf den Menschen war, zeigt die Begeisterung der Studenten an einem Forschungsfall, den die Anna Freud gemacht hat mit KZ-Kindern. Sie hat untersucht, was hat das mit den Kindern gemacht, getrennt von den Eltern, ja. Und zwar 3- bis 4-Jährige, die dann aus dem KZ Theresienstadt befreit worden waren. Und die waren dann ins Waisenhaus nach Großbritannien gebracht worden. Und dann hat sie gemerkt, dass die untereinander eine ganz große emotionale Abhängigkeit hatten. Und dass es da, weil sie so abhängig voneinander waren, keine Eifersucht gab, keine Rivalität. Und das wurde als Vorbild hingestellt. Diese emotional zerstörten Kinder waren dann ein Vorbild von dem neuen Menschen. Der hat dann keine Eifersucht mehr und der hat dann keine Rivalität mehr. Und der wird dann eben, deswegen müssen wir den trennen von den Eltern, deswegen müssen wir den in der Kommune erziehen und sie möglichst eben auch Distanz halten, auch von den Erwachsenen. Denn die Kinder wurden ja so erzogen, dann auch in der Kommune, die durften sich nicht fixieren auf ein Elternpaar. Und deswegen wurde Partnertausch gemacht, es wurde ständig, die Eltern wurden auch nicht mit Mutter und Vater angeredet, sondern mit Vornamen. Es sollte keine Bindung entstehen. Und der neue Mensch, der dann hervorgebracht wurde, ist ein bindungsloser Mensch. Und jeder von diesen Frankfurter Schuledirektoren hatte seine eigene Vorstellung. Und da kommen wir noch zu dem ganz krassen Gott sagt, er macht den Menschen nach seinem Bild. Wenn der Mensch den neuen Menschen schaffen will, will er ihn auch nach seinem Bild machen. Und jeder hat dann sein eigenes Bild, wie er den neuen Menschen schafft. Und jeder hat dann eine andere Vorstellung, wie er den neuen Menschen schafft. Und darüber bekämpft man sich dann auch wieder. Der Habermas, der wollte ganz klar gegen den religiösen Menschen einen Menschen erschaffen. Und der hat dann nur noch ein Gebot, das er beherrscht. Und jetzt hört mal gut zu, das beherrscht uns nämlich heute, dieses Gebot. Das heißt dann, ich erkenne deine Bedürfnisse an und du erkennst meine an. Und wenn wir so leben, kannst du machen, was du willst und ich kann machen, was ich will. Und damit haben wir dann, brauchen wir keine anderen Gebote mehr. Damit haben wir dann Friede. Und damit haben wir dann eine ideale Gesellschaft. Marcuse, der will mehr den antiautoritären Charakter erziehen. Es geht ihm darum, dass das Lustprinzip den Menschen beherrscht. Und der Adorno ist mehr so in der Richtung Anarchisten. Gewissen ist nur noch das Schandmal einer unfreien Gesellschaft. Und Anarchie, Systemausstieg, darum geht's. Alles, was Gott wichtig ist, fehlt in diesem Menschenbild. Es gibt keine Gottesebenbildlichkeit mehr. Damit fällt ja im Grunde genommen auch die Menschenwürde weg. Die gibt's ja dann auch nicht mehr. Die Menschenwürde gibt's ja nur deswegen, weil Gott uns geschaffen hat. Es gibt auch keinen freien Willen mehr. Und natürlich auch kein Gewissen. Und es gibt natürlich auch keine Verantwortung mehr. Vor wem soll ich mich denn verantworten? Ich erkenne ja gar keine Autorität über mir mehr an. Ich bin ja mein eigener Maßstab. Und vor mir selber muss ich mich jetzt auch nicht irgendwie groß verantworten. Ist alles weg. Und der Gegenentwurf zu dem Heilsplan Gottes, der also in diesem Denksystem errichtet worden ist, und dieses Denksystem beherrscht uns im Moment. Wir schaffen eine neue Welt, einen neuen Menschen. Die Gesellschaft ist der alles bestimmende Faktor, ist im Grunde genommen in gewisser Weise zum Gott geworden. Also es bestimmt ja doch irgend noch was dem Menschen. Es gibt keine persönliche Schuld. Und die Grundlüge, die der Feind da eingestreut hat, ist, der Mensch kann sich selber befreien. Es ist möglich. Und durch Rebellion und Zerschlagung entsteht ein neuer Mensch. Das ist dieser Gegenentwurf zum Heilsplan Gottes. Und es ist weiter gedacht worden, wie schaffe ich das jetzt? Und jetzt werdet ihr merken, wie das bei uns die ganze Zeit läuft. Das Erste ist, ich werte die Werte, die da sind, muss ich umwerten. Und das geschieht so, also ein bestehender Wert, den es schon gibt in der Gesellschaft, den also vielleicht durch das Christentum hervorgebracht worden ist, den bringe ich mit einem anderen Inhalt in Beziehung und damit verändere ich den Wert in seiner Bedeutung. Zum Beispiel Rebellion war ja eigentlich ein negativ besetztes Wort. In der antiautoritären Bewegung wird es ein positiv besetztes Wort. Es wird ein Wert, ein positiver Wert. Antiautoritäres Verhalten wird zum Wertmaßstab erklärt. Und das heißt, und Gehorsam ist in Gottes Augen für uns etwas ganz, ganz Notwendiges, durch das wir liebevoll uns binden können. Und Gott in seiner Liebe lässt uns die Freiheit zu gehorchen. Aber er möchte, und wir können nicht mit ihm zusammenleben ohne Gehorsam. Gehorsam ist das Bindungsglied der Liebe Gottes. Wenn ich nicht gehorche, dann bin ich in der Distanz zu dem anderen, habe mich abgetrennt. Und in Deutschland ist Gehorsam ein ganz missbrauchtes Wort. Es wurde nicht zurückgebracht in die erlösende Begrifflichkeit Gottes. Nämlich, wir brauchen einen erlösten Gehorsam, der ein Bindungsglied der Liebe ist. Sondern Gehorsam wurde als Wert entsorgt und Rebellion als Wert aufgerichtet. Bedeutungen werden umgedeutet. Toleranz haben wir ja heute so eine Bedeutung, die ein Wort, was überall und ständig gebraucht wird. Marcuse hat Toleranz folgendermaßen definiert und so wird es auch heute von den Leuten, die in der neuen linken Ideologie sind, gebraucht. Befreiende Toleranz, hat er gesagt, würde mithin die Intoleranz gegenüber Bewegungen von rechts bedeuten und Duldung von Bewegungen von links. Das heißt, ich toleriere nicht mehr jede Meinung, sondern die Toleranz ist gerade das, dass ich sie nicht toleriere. Sondern ich toleriere nur noch das, was meine Meinung ist. Und das haben wir heute. Wir haben heute die Meinungsdiktatur. Du darfst nicht mehr anders denken. Und ich toleriere das auch nicht. Das geht gegen meine Moral. Meine Moral ist Toleranz nur für das, was ich bestimme. Und das andere, dagegen bin ich nicht tolerant, aber das ist ja meine Definition von Toleranz. Das muss man erstmal so langsam mitkriegen, wie verdreht es ist, aber so denken die Leute. Und so handeln sie. Und so gehen sie um. Und so diktieren sie uns, was wir zu denken oder nicht zu denken haben. Die nächste Ebene. Ach so. Und natürlich die Umdeutung von Bedeutung. Das sehen wir ja bei Ehe. Ja? Ich nehme einen Begriff, der hat für uns, ist ja so kostbar, und ich fange an, ihn langsam mit anderen Bedeutungen unterzumischen. Und dann wächst eine nächste Generation heran. Wenn die das Wort Ehe hört, ist das Wort gefüllt mit einer ganz anderen Bedeutung. Da kann jeder mit jedem sich verbinden. Das ist dann plötzlich Ehe. Und der Ehemann, den gibt es dann doppelt. Und die Ehefrau gibt es doppelt und sowas. Ja? Das ist für uns noch erkennbar, dass es mal eine andere Bedeutung hatte. Die nächste Generation weiß es nicht mehr. Die kennt nur noch die neue Bedeutungsfüllung. Und das ist die ganz, ganz große Gefahr, in der wir leben. Es wird die Sprache verändert. Und das ist genau das Mittel, Sprachveränderung. Mit Hilfe entweder von der Umdeutung bestimmter Begriffe, die da sind, oder mit einer Neuschöpfung von Sprache verändere ich Denken. Denken geht immer über Sprache. Und wenn ich das geschafft habe, da neue Begriffe reinzubringen oder alte Begriffe umzudrehen oder neue Schreibweisen einzuführen nach meiner Ideologie, dann habe ich das Denken im Griff, weil es hier mit Sprache arbeitet. Und wenn ich jetzt die Gender-Sternchen einführe und wenn ich überall eine feminine Endung immer ranhänge und wenn ich immer Mann und Frau, also bei allen, bei jedem Begriff immer das Weibliche und das Männliche sagen muss und so weiter und wenn ich Mutter und Vater auslösche und dann Älter 1 und Älter 2 definiere und das nachher noch gesetzlich, dann haben wir eine Sprachveränderung, die sofort ein völlig anderes Denken im Kopf erzeugt. Und das ist Methode, das gehört dazu, um eben durchzusetzen, was man will. Und eben die andere Sache ist die prinzipielle Kritik. Alles wird kritisiert und in Frage gestellt, bloß nicht sich selber natürlich. Ne? Und wenn wir jetzt gucken, was hat das für Folgen, in unserer Zeit, dann sehen wir, es ist eine neue Moral geschaffen worden. Ja, also ohne Moral geht es irgendwie doch nicht. Ja, also habe ich Gott abgeschafft, brauche ich irgendwie fängt der Mensch wieder an, sich neue Werte zu machen und aus diesen heraus zu agieren. Und das ist dann eben seine selbstgemachte Moral. Aber die ist stark und die ist überheblich. Und die setzt sich hin und richtet alle, die anders denken. Und wehe, wenn du anders denkst. Und da ein ganz krasses Mittel ist das politisch korrekte Denken. Und die Antidiskriminierungsgesetze. Und das zusammengepackt ergibt so ein wirksames Tool, dass ich langsam und immer mehr das freie Denken in den Griff kriege. Ich habe es über Sprache weg, ich habe es über Begriffe weg, ich habe es spätestens jetzt bringe ich es hinein in Gesetzgebung und dann habe ich einen großen Erfolg. Und der Jürgen Habermas hat sich echt hingestellt und hat mal so Bilanz gezogen und hat gesagt, oh, wir haben doch wirklich was geschafft. Und das ist, was er sieht, was sie geschafft haben. Also sie haben das geschafft, dass die Öffentlichkeit entchristianisiert wurde. Wir haben das nicht mehr als Leitkultur. Und das Christentum muss sich jetzt behaupten gegen Islam und Buddhismus und so weiter. Und wir haben die Institutionen verändert. Die Kirche ist sowieso nicht mehr wichtig. Und die brauchen wir auch nicht, diese Institutionen, die uns noch irgendwelche Leitbilder und Werte gegeben haben. Wir haben das Recht verändert. Es gelten jetzt nicht mehr die ethischen Normen. Das ist jetzt nicht mehr das, was Recht prägt. Sondern jetzt geht es darum, dass ich die neuen veränderten Ziele durchsetze durch das Recht. Und das heißt, ich muss ja die bürgerliche Familie abschaffen. Also wir schaffen das Sexualstrafrecht ab, wir revidieren das Scheidungsrecht. Das ist ja kein Schuldprinzip mehr. Ich sorge also schön dafür, dass alles zerrüttet wird. Ich erlaube die homosexuellen Lebensgemeinschaften, ich erlaube, dass sie heiraten, ich stelle alles gleich, ich legalisiere die Abtreibung, ich nehme das Instrument der Antidiskriminierungsgesetze, bringe jetzt noch Hasskriminalität hinein, erkläre die ganze Gesellschaft für neurotisch, die haben alle Phobien, wenn sie bestimmte Dinge nicht mehr mögen und nicht mehr tolerieren oder überhaupt sagen, ich sehe das anders, dann sind die homophob oder islamophob oder so. Das ist ein Begriff aus der Psychologie. Das sind nur deine Ängste, die müssen wir dir abgewöhnen. Und das Ganze wandelt sich im Moment, unser Recht wandelt sich zu einem Haltungsstrafrecht, das also Glaube und Normen kontrolliert und setzt. Und das kann für uns noch herausfordernd sein. Und wir müssen wissen, wo wir stehen. Und weiter hat man ja auch immer stärker den Verbrecher als Opfer gesehen. Und das Opfer wird eigentlich heute mehr oder weniger nicht mehr betrachtet. Krankheit ist auch nicht mehr das, woran der Mensch vielleicht wirklich viel Schuld hätte, sondern das ist die Umwelt, die Gesellschaft, das macht uns alles Äußere auch krank. Stimmt natürlich teilweise auch, ist ja nicht alles falsch, aber die Zusammenhänge, in die das gebracht wird. Ja? Die Kunst soll dazu dienen, dass sie nicht dem dient, dass wir vielleicht Gott erkennen, bloß nicht. Ja? Und wir haben genau das jetzt, dass die gegenseitig anerkannten Bedürfnisse, also unsere Norm werden und dass sie in Recht umgesetzt werden. Und das ist dann die einzige ethische Norm einer Gesellschaft, die Gott rausgeschmissen hat. Die Bibel sagt, wo es keine Offenbarung gibt, da wird das Volk zügellos. Aber wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt. Und wir sind extrem zügellos geworden und wir wollten auch zügellos werden. Und die Kirche wirkt da eifrig mit dran an der linken Kulturrevolution und ist theologisch von den Gedanken der Frankfurter Schule extrem durchdrungen. Und die Sexualmoral unserer Gesellschaft wird ja in die Erziehung hineingepresst jetzt. Ne? Wir haben ja die Schulsexualerziehung ist ja eine Folge der sexuellen Revolution. Und diejenigen, die da hinein, ihre Gedanken hineingebracht worden sind, alles aus dieser Frankfurter Schule herausgegangene, Wilhelm Reich geprägte Menschen. Und es sollte eben eine emanzipatorische Sexualerziehung werden. Was es geworden ist, wissen wir, zerstört unsere Kinder. Und alles baut sich auf dem jetzt sogenannten neomarxistischen Gedankengut auf, was kein neues ist, sondern eine Weiterentwicklung der alten Lügen. Aber es ist ein so komplexes Gebäude geworden und es hat so viel, prägt es uns überall in Zeitgeist und Kirche und Gemeinde und uns selber. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich immer wieder Buße getan, weil ich plötzlich selber so gemerkt habe, Mann, das glaubst du doch auch. Oder das hat dich eigentlich, das ist doch eigentlich nicht so falsch. Ja? Also das habe ich irgendwie so für mich dann genommen. Viele Dinge auch so das, der Mensch wird ja so in den Mittelpunkt gestellt, ne? So Selbstbestimmung und immer so du und deine Selbstverwirklichung und so. Alles losgelöst, alles bindungslos. Und ich habe viel Buße getan. Und ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt auch zu euch geredet hat. Und ich möchte euch einfach jetzt Stille geben. Nicht 2 Minuten, sondern schon eine gute Zeit, wo ihr vor Gott jetzt sein könnt und fragt ihn doch bitte, Heiliger Geist, wie hat mich das eigentlich geprägt? Was ist da eigentlich, was ich noch gar nicht gesehen habe? Fangt mit Gott an, darüber zu reden. Denn wenn wir jetzt nicht umkehren, die nächste Generation weiß nachher überhaupt nicht mehr, dass es mal andere Maßstäbe gab. Es ist Zeit, sagt der Heilige Geist, es ist Zeit. Und es ist hohe Zeit, dass wir jetzt uns auch selber erforschen und ganz und gar auf die Seite Gottes treten und nicht mehr Kompromisse machen und radikal den Heiligen Geist dranlassen. Das Wort Gottes schneidet durch. Und der Heilige Geist ist hier mit Licht. Und ich bin überzeugt davon, dass er Dinge aufdeckt. Ich habe im Vorfeld schon einen Brief gekriegt von einer Frau, die war schon so überführt von dem, was sie gelesen hatte, in dem einen Teil, was ich euch geschickt habe, dass sie gemerkt hat, ich habe 10 Jahre Seelsorge gehabt und bin nicht frei geworden und jetzt weiß ich warum. Vater, ich bete jetzt, dass der Heilige Geist nochmal jetzt dieses Licht von dir bringt. Und du bitte leuchte das aus. Leuchte unser Herz aus. Wir wollen frei werden. Wir wollen umkehren. Gib uns Gnade.